Herzlich willkommen beim rechtshistorischen Podcast der Universität Trier. In unserem Podcast wollen wir in monatlicher Folge bedeutende Juristen porträtieren. Im Januar 2006 soll diese Reihe ihren Anfang nehmen mit Otto von Gierke. Unser Privatrecht muss ein Tropfen sozialistischen Öls durchsickern. Jedem Juristen begegnet im Laufe seines Studiums früher oder später einmal dieser Satz, auch denjenigen, die ihren Grundlagenschein nicht in einer rechtshistorischen Veranstaltung erwerben. Er stammt von Otto von Gierke, der damit das BGB bereits in seiner Entstehungszeit kritisiert. Geboren wurde Otto von Gierke als Otto Friedrich Gierke am 11. Januar 1841 in Stettin. Der erbliche Adel wurde ihm erst 1911 zu seinem 70. Geburtstag verliehen. Seine Mutter und sein Vater stammten beide aus Juristenfamilien. Als Otto 14 Jahre alt war, starben seine Eltern an Cholera. Sie hinterließen ihn und seine vier jüngeren Geschwister. Nach dem Tod der Eltern verließ Gierke Bromberg, wo sein Vater Präsident des Appellationsgerichts gewesen war. Er wurde von den Verwandten der Mutter nach Stettin zurückgeholt und ist dort aufgewachsen. Nach dem Abitur, das er wie damals üblich mit 17 Jahren machte, verließ er die Schule mit einem hervorragenden Zeugnis und widmete sich dem juristischen Studium. Er studierte Jura in Heidelberg und Berlin. In Berlin besuchte er unter anderem Georg Beselers deutschrechtliche Übung. Als Schüler Georg von Beselers wurde Gierke der letzte große Germanist in der Tradition der historischen Schule Savignys und Eichhorns. Mit 19 Jahren promovierte Otto von Gierke bei dem Germanisten Karl Gustav Hohmeier mit einer lehnsrechtlichen Arbeit. 1867 reichte Otto von Gierke das 1100-seitige Manuskript »Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft«, das er innerhalb weniger Monate geschrieben hatte, bei der Berliner Fakultät als Habilitationsschrift ein. Gierke fand in dem deutschrechtlichen Gebilde der Genossenschaft das Urbild der Gemeinschaftsordnung eines deutschen Rechts überhaupt. Hieraus entwickelte er seine Ideen von Aufbau und Funktionieren der Gesellschaft. Für Gierke war die Genossenschaft eine personenrechtliche Gemeinschaft, welche das Für-sich-Sein der Individuen in einem bestimmten Bereich überwindet und durch Verbundenheit ersetzt, das heißt eine Gesamtperson. Die Genossenschaft als Gesamtperson ist eine Personeneinheit, die Trägerin gemeinschaftlicher Rechte und Pflichten ist. Die Gemeinschaft entsteht, indem der Einzelne in einen rechtlich geordneten Zusammenhang gesetzt wird. Dadurch wird Persönlichkeit des Einzelnen nicht zerstört, sondern der Einzelne wird gerade mit der Einbindung in die Gemeinschaft zur Person. Mit anderen Worten, der Einzelne braucht die Gemeinschaft, um Rechtssubjekt zu sein. Andererseits ist die Gemeinschaft auf die Personen angewiesen, um als Gemeinschaft existieren und handeln zu können. Für Gierke steht die Genossenschaft in einem engen Zusammenhang mit dem Begriff der Person im christlich-moral-theologischen Sinn. Auch aus theologischer Sicht besteht eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft. Gierke grenzt seinen deutschrechtlichen Gemeinschaftsgedanken von zwei anderen Konzeptionen von Gemeinschaft ab. Vom Gemeinschaftsbegriff des römischen Rechts und von der naturrechtlichen Idee der Gemeinschaft. Dadurch wird deutlich, was den spezifischen Charakter der Genossenschaft für Gierke ausmacht. Im römischen Recht wurden Gemeinschaften von Personen entweder als von den Mitgliedern gelöste Gesamtperson, als omnes ut universi, oder als Anstalt mit persona ficta betrachtet. Diese Sichtweise ist Gierke zu abstrakt und unpersönlich, weil den Menschen, die hinter der Gesamtperson oder der Anstalt stehen, im Rahmen dieser Begriffe keinerlei Bedeutung mehr zukommt. Nach Auffassung Gierkes wird die Betrachtung von Gemeinschaften als fingierten, handlungsunfähigen Personen entsprechend der Fiktionstheorie dem Wesen der Gemeinschaften nicht gerecht. Ihr Charakter als reale Verbandspersönlichkeit kommt nicht mehr zur Geltung und die Genossenschaft wäre nicht mehr als die Summe ihrer Teile. Auch vom naturrechtlichen Begriff der Gemeinschaft, die durch Vertrag von ursprünglich freien und gleichen Individuen gebildet wurde, grenzt Gierke die deutschrechtliche Gemeinschaft ab. Für ihn ist der Einzelne darauf angewiesen, Teil einer Gemeinschaft zu sein, um überhaupt Person sein zu können. Die Zugehörigkeit des Einzelnen zu einer Gemeinschaft ist deswegen nicht seine Entscheidung. Um am Rechtsverkehr teilzunehmen, muss er Teil einer Gemeinschaft sein. Es steht ihm also nicht frei, sich für oder gegen den Vertragsabschluss und den Eintritt in die Gemeinschaft zu entscheiden. Vielmehr ist die angeborene Stellung als Glied der Gemeinschaft Voraussetzung für die Fähigkeit, als Person Verträge abzuschließen. Für Gierke war die Gemeinschaft kein abstrakt selbstständiges Wesen, sondern konnte nur durch ihre Glieder selbst in Erscheinung treten. Die Gemeinschaft ist jedoch nicht nur an die Existenz ihrer Mitglieder gebunden, auch der Einzelne kann nur wirklich Person sein, als Teil einer Gemeinschaft. Gierke wurde angetrieben von der Idee, ein germanisches Volksrecht zu schaffen, das es aufzufinden galt, um es für die zeitgenössische Rechtswissenschaft zugänglich zu machen. Heute erscheint uns dieser Gedanke sehr befremdlich. Doch stand Gierke im 19. Jahrhundert mit seinen Bemühungen um ein germanisches Volksrecht nicht alleine. Neben ihm wollten noch weiter Juristen ein Gegengewicht zur Pandektistik, die sich mit der Erforschung des römischen Rechts befasste, bilden. Dabei gingen sie von der Idee aus, dass das Recht aus dem Volksgeist jeder Nation hervorgehen muss. Für Gierkes Vorstellung von einem volkstümlichen Recht ist, entsprechend den Lehren der historischen Rechtsschule, die Idee ausschlaggebend, dass Recht sich organisch entwickelt und in dieser Entwicklung möglichst wenig gestört werden sollte. In diesem Sinne ist ein Recht erstrebenswert, das nicht von außen an ein Volk herangetragen wurde. Recht soll im Zuge der ethnischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung des Volkes entstehen und wachsen. Demnach kann ein Recht nur dann für ein bestimmtes Volk das richtige Recht sein, wenn es zur Mentalität, der gesellschaftlichen Struktur und dem Weltverständnis der jeweiligen staatlichen Gemeinschaft passt. Deshalb machte es sich Gierke, ganz im Sinne der historischen Schule, zur Aufgabe, die germanischen Rechtsbräuche zu ermitteln, um sie für das zeitgenössische Recht fruchtbar zu machen. Die Darstellung des deutschen Genossenschaftsrechts, die Gierke in seiner Habilitationsschrift begonnen hat, war ursprünglich für 4 Bände konzipiert. Aber der 4. und letzte Band wurde nicht fertiggestellt, weil Gierke die Bearbeitung des deutschen Privatrechts in Bindings Handbuch der gesamten Rechtswissenschaft übernommen hatte. Deswegen wurde das Teilstück des 4. Bandes erst 1913 mit der Neuauflage der 3 früheren Bände veröffentlicht. Ein anderer Grund für Gierkes Hinwendung zum geltenden Recht war die Veröffentlichung des ersten Entwurfs eines bürgerlichen Gesetzbuchs. Eine allgemeine Kritik an diesem Entwurf, der nach Ansicht vieler Zeitgenossen die sozialen Forderungen der Zeit nicht erkannte und der als wirklichkeitsfremd und abstrakt galt, wurde laut. Aus dieser Zeit stammt der Vortrag, in dem Otto von Gierke einen Tropfen sozialistischen Öls fordert. Es zeigte sich, dass Gierke sich auch im Hinblick auf die Kodifikation des geltenden Zivilrechts mit den germanischen Rechtsbräuchen beschäftigt hatte. Der unsterbliche Gedankengehalt des germanischen Rechts sollte in die Kodifikation Eingang finden. Die Genossenschaft und das mit ihr verbundene Gesellschaftsbild sollte sich im bürgerlichen Recht widerspiegeln. Das Recht sollte soziale Gedanken verkörpern und praktischen Erfordernissen auf einer volksnahen Weise gerecht werden. Gierkes Kritik konnte sich allerdings nicht durchsetzen. Als das BGB erst einmal in Kraft getreten war, stand er ihm aber loyal gegenüber und hielt Vorlesungen darüber. Aus heutiger Sicht kann man Gierkes Werk in einigen Punkten als hellsichtig bezeichnen. So wird ihm Modernität bescheinigt, wo er sich gegen ein Verbot der Anwendung gewohnheitsrechtlicher Sätze wandte. Auch wollte er, anders als andere Vertreter der historischen Schule, nicht nur die Anwendung historischen Rechts, sondern verlangte ebenso eine schöpferische Tätigkeit des Gesetzgebers. Historische Erkenntnisse der neueren Zeit sprechen allerdings gegen Gierkes Grundannahme, dass ein einziges germanisches Recht aus einer einzelnen Wurzel jemals existiert hat. Vielmehr kam es durch die Rezeption des römischen Rechts im Mittelalter und früher Neuzeit zu einer Vermischung des römischen Rechts mit den zuvor in Deutschland existierenden Rechten und Rechtsbräuchen. Letztlich ist es kaum möglich, zu bestimmen, woher genau eine bestimmte Rechtsregel kam, zumal es auch in früherer Zeit schon zur Übernahme fremder Rechtsbräuche gekommen war. Ebenso ist die Zusammensetzung der einzelnen Volksstämme nicht immer gleich geblieben. Somit kann auch nicht von einem homogenen deutschen Recht mit einer langen Tradition innerhalb der einzelnen Stämme gesprochen werden. Aus heutiger Sicht ist deshalb Gierkes Vorstellung von einem germanischen Recht mit einer langen Tradition und einer tiefen durchgängigen Verwurzelung im Volk nicht mehr haltbar. Doch Otto von Gierke beschäftigte sich nicht nur mit dem germanischen Recht. Das Spektrum der Fächer, über die er Vorlesung gehalten hat, wirkt auf den ersten Blick eher wie ein umfassendes juristisches Curriculum. Gierke lehrte nicht nur deutsche Rechtsgeschichte, sondern auch deutsches Privat- und Lehnrecht. See-, Handels- und Wechselrecht gehörten ebenso zu seinem Tätigkeitsfeld, das schließlich von Staatslehre bzw. Staatsrecht und Kirchenrecht abgerundet wurde. Insgesamt scheint das eine sehr außergewöhnliche Kombination zu sein. Insbesondere die anscheinend willkürliche Vermischung öffentlich-rechtlicher und zivilrechtlicher Bereiche irritiert. Doch handelt es sich eher um ein ganz typisches Betätigungsfeld für einen germanistischen Rechtswissenschaftler. So gab es für das germanische Recht in der Rechtspraxis, wenn überhaupt, nur dort eine realistische Wirkungschance, wo es nichts zu rezipieren gab. Im Bereich des Privatrechts kann man wohl sagen, dass das römische Recht in seiner hohen dogmatischen Qualität durch das germanische Recht nicht erreicht wurde. Hingegen war das antike römische Staats- und Verwaltungsrecht nicht geeignet, um in der Rezeptionszeit des 15. bis 17. Jahrhunderts in Deutschland zum Vorbild zu dienen. Daher konnte sich die germanistische historische Rechtsschule auch in diesem Bereich auf die Suche nach germanischen Strukturen machen. Gierke drückt die Zusammengehörigkeit der beiden Rechtsgebiete Zivilrecht und öffentliches Recht folgendermaßen aus. Privatrecht und öffentliches Recht sind eben Kinder einer Mutter, die zwar jedes einen eigenen Beruf verfolgen, aber nicht wie feindliche Brüder auseinanderstreben, sondern zuletzt immer wieder in der Arbeit am gemeinsamen Wert zusammenfinden. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Abonnieren unseres Podcasts. Wir wünschen Ihnen einen schönen Januar 2006 und wir hören uns wieder im Februar 2006 mit einem Porträt von Friedrich Karl von Savigny.